Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Das sind Themen in Graubünden. Auch das WEF hat einmal klein angefangen. Ein Blick auf die 40-jährige Geschichte Davos. Viel Arbeit am WEF, was ein Übersetzer alles leisten muss. Und unzufriedene Zweitwohnungsbesitzer. Sie fordern mehr Mitsprache. Das Wetter morgen, viel Wolken, etwa mal auch Schnee. Am Mikrofon der Georg Fromm. Die Reichen und Mächtigen von dieser Welt pilgern auf Davos. In diesen Minuten eröffnet Klaus Schwab zusammen mit der Bundespräsidentin Doris Leuthard das Weltwirtschaftsforum WEF. Dieses Jahr gibt es einen runden Geburtstag zu feiern, nämlich der 40. Was klein angefangen hat, ist heute ja ein Riesen-Event. Der Silvio Lichti hat ein bisschen zurückgeschaut auf die Geschichte. Die erste Frage an ihn ist darum, wie das WEF denn ausgesehen hat vor 4 Jahrzehnten.
Ich glaube, sicher ganz anders als heute. Also im Januar 1971 war es noch ein Fachtreffen für Wirtschaftskapitän. Staats- und Regierungschefs, die haben eigentlich ganz gefehlt. 400 Wirtschaftsleute sind dort nach Davos gekommen und haben Management-Theorien diskutiert. Noch interessant ist, dass es eigentlich in den ersten Jahren hat das Treffen European Management Forum geheißen und erst später ist daraus auch das World Economic Forum geworden, das man heute kennt.
Das WEF ist gewachsen und gewachsen zum riesen Event geworden. Was hat denn das bedeutet für Davos?
Ja, in der Tat, dass es wirklich Teilnehmerzahlen sind stark gestiegen mit den Jahren. Man ist ja jetzt bei über 2'500, immer mehr Schwergewicht, auch aus Politik und Wirtschaft sind auf Davos gekommen. Der Rummel um den Anlass ist immer grösser geworden und Davos ist für die paar WEF-Tagten auch in den Fokus von der Weltöffentlichkeit gerückt worden. Und je grösser und mächtiger das Ganze geworden ist, umso mehr haben sich auch Globalisierungsgegner dafür angefangen zu interessieren, sind das WEF genauer beobachtet. Und so etwa um das Jahr 2000 ist die Anti-WEF- und Anti-Globalisierungsbewegung etwa so auf ihrem Höhepunkt gewesen. In Davos und in anderen Städten ist noch mit grossen Demonstrationen auf die Schattenseite von dieser Globalisierung aufmerksam gemacht worden.
Die Kritik, die hat bewegt. Es hat Zeiten gegeben, wo sich auch die Einheimischen aufgeregt haben über den Rummel und vor allem über die Einschränkungen wegen der Sicherheitsmassnahmen. Die Zeiten scheinen ja jetzt ein bisschen vorbei zu sein.
Ich denke, alles in allem würde ich doch sagen, steht die Gemeinde hinter dem Anlass. Das hat sich auch gezeigt, zum Beispiel bei der Volksabstimmung, wo es um den Ausbau vom Kongresshaus gegangen ist und damit auch bleibt das WEF zu Davos oder nicht. Also du hast den Kredit für den Ausbau sehr deutlich angenommen worden.
Was bedeutet das WEF für Davos im Franken und Rappen? Weiss man, wie viel da bei den Davoser Hotel, bei den Restaurant, beim Gewerbe und so weiter hängen bleibt?
Ja, das kann man klar sagen. Also vor ein paar Jahren hat es dazu eine Studie gegeben. Eine Studie ist gemacht worden. Dort ist sehr deutlich herausgekommen, die Hotellerie, Gastronomie und der Handel, die profitieren eindrücklich vom WEF. Also insgesamt bringt der Anlass während diesen 5 Tagen einen Umsatz von 23 Millionen Franken und das ist sehr viel.
Die Organisatoren haben in den letzten Jahren immer wieder einmal durchblicken lassen, dass die Infrastruktur schon nicht so gut sei für den Grossanlass. Da geht jetzt ein bisschen etwas. Wo steht man zu Davos?
Ja, das stimmt, da ist einiges im Gang. Also eben zurzeit wird das Kongresszentrum ja aus- und umgebaut. Und damit ist eine Forderung vom Weltwirtschaftsforum eigentlich erfüllt. Im Gegenzug hat sich ZWEF aber dazu verpflichtet, jetzt auch für weitere 10 Jahre zu bleiben. Bei der Hotellerie sieht es ein bisschen anders aus. Dort sind zwar so 5-Sterne-Hotel-Projekte in der Pipeline. Es ist auch etwas am tun, aber dort ist man schon noch nicht dort, wo man eigentlich will in Davos, auch dort, wo es ZWEF gerne hätte.
Der Silvio Lichti zum WEF von heute und am WEF von gestern. Überschattet wird der Auftakt vom WEF aus Bündner Sicht vom Tod vom Kantonspolizeikommandant Markus Reinhardt. Er war am WEF für den ganzen Sicherheitsapparat verantwortlich gewesen. Gestern Morgen ist er offenbar freiwillig aus dem Leben geschieden. Die Betroffenheit ist gross und es wird da und dort auch über Gründe spekuliert. Von Seite der Bündner Regierung hat es dazu heute keine Stellungnahme gegeben. Für morgen Nachmittag sind allenfalls weitere Informationen in Aussicht gestellt worden. Vor der offiziellen Eröffnung vom WEF ist heute Nachmittag zu Davos wie immer eine kritische Gegenveranstaltung zum WEF, das Public Eye. Der Aufmarsch im Hotel Montana ist gross, das Publikum international. Damit alle verstehen, um was es auf der Bühne geht, braucht es eine Übersetzung. Der Silvio Lichti hat 2 Dolmetscherinnen über die Schulter geschaut.
Wir feiern hier zum 11. Mal.
This is the 11th time that we actually celebrate Public Eye events. And it's for the 5th time with an award celebration. And it's for the 2nd time that we...
Helena Neuberg ist in ihrem Element. Zuhinterst im Saal in einer winzigen, schalldämpften Kabine sitzt sie mit ihrer Kollegin Silviana Petku. Die beiden sorgen dafür, dass das Public Eye nicht in einem babylonischen Sprachenwirrwarr untergeht. Was die Leute auf der Bühne auf Deutsch reden, übersetzen sie ins Englische und umgekehrt. Wer will, kann über Kopfhörer die Übersetzung direkt mitlosen. Helena Neuberg ist seit Anfang vom Public Eye, also seit 10 Jahren dabei und für das Dolmetschen zuständig. Für diese Arbeit müssen wir fit sein im Hirn, erzählt sie.
Ja, das muss man schon, klar. Darum ist man auch das Zweite und wird auch abgelöst. Nach einer gewissen Zeit schafft das Hirn gar nicht mehr, die ständig einprasselnden Informationen aufzunehmen, zu verarbeiten und wiederzugeben.
Fast pausenlos wird geredet auf der Bühne. Die beiden Frauen in der Dolmetscherkabine liefern abwechslungsweise die Übersetzung und das fast 1:1. Die Redner auf der Bühne sehen die aber manchmal ein paar Sätze voraus. Das sei auch nötig, sagt Helena Neuberg.
Bei politischen Reden weiss man ja etwa nicht, worauf der Redner oder die Rednerin raus will. Also muss man einen Abstand haben, eine sogenannte Décalage. Und dann hat man bis 3 Sätze Abstand und verarbeitet laufend, was man gehört hat und lässt das quasi nacheinander raus. Es klingt immer noch simultan, also gleichzeitig, aber man selber ist eigentlich so wie 3 Sätze hinein rein, um wirklich verarbeiten, was man meint, oder?
Das, was die Redner erzählen, also zuerst auf sich wirken lassen und dann erst übersetzen. Mit den Jahren werde ich immer routinierter und das gleichzeitige Hören und Reden ginge einfacher. Dolmetschen sind aber nicht gleich Dolmetschen. Die einen Veranstaltungen sind spannender, andere weniger. Gleich sind es auch bei den Leuten, die man dolmetscht.
Der Nelson Mandela Dolmetsch ist natürlich dann schon etwas Grossartiges und so Sachen. Also ich habe eine ziemlich vielfältige Kundschaft und fühle mich auch sehr privilegiert, dass mich das auch menschlich immer fordert und weiterbringt. Also, dass ich nicht nur irgendwelche GVs muss dolmetschen, wo ich muss Dividenden verteilen kann. Also dort ist auch richtig Glück.
Wegen ihrer Arbeit ist Helena Neuberg schon weit herumgekommen. Internationale Kongresse in den USA, Südkorea oder Afrika sind nur ein paar Stationen, wo sie zum Dolmetschen hergereist ist. Sie, die gebürtige Finnin, macht den Job jetzt schon fast 30 Jahre und hat immer noch einen Haufen Spass daran. Aber auch mit all ihrer Erfahrung und ihrem Wissen gibt es manchmal immer noch Wörter oder Ausdrücke, die auch sie nicht verstehen. Für das hat sie aber einen Trick parat.
Wir haben ja einen Laptop dabei, dort sind auch Wörterbücher drin. Und durchaus schaue ich auch schon Wörter nach während dem Reden, das kommt vor. Oder dann hofft man auf die Kollegin. Wir sind ja, für das ist es auch schön, wenn man ein gutes Teamwork hat, Teamarbeit, dass man eben in der Zeit, wo die eine arbeitet und die andere denkt mit und kann sehen, oh, da kommt jetzt etwas. Und sie ist ja noch ein bisschen hinten drin, dann hat sie Zeit, um das Wort aufzuschreiben oder nachzuschauen. Man hilft sich auch aus.
Seid's und muss dann schon wieder zurück in die Dolmetscherkabine, wo Arbeit auf sie wartet.
Vor einigen Jahrzehnten, vor dieser Krise, hat alles schon angefangen. Und eigentlich stellt sich jetzt...
Dolmetschen am WEF oder rund um das WEF, das ist der Beitrag von Silvio Lichti. Die Ferienwohnungsbesitzer in Graubünden fühlen sich nicht immer ernst genug. Das zeigt aktuell ein Beispiel in La Punte. Dort haben sich 85 Zweitwohnungsbesitzer zu einem Verein zusammengeschlossen. Sie wehren sich gegen zu hohe Abgaben und sie kritisieren, dass die Gemeinde sie bei wichtigen Entscheiden nicht einbezieht. Das Ganze ist kein Einzelfall. Der Beitrag von der Sarah Hauschild.
Man werde ausgrenzt und abzuckt. Mit solchen und ähnlichen Schlagwort hat Theodor Keller, seit 30 Jahren Ferienwohnungsbesitzer in La Punte, in letzter Zeit mehrmals öffentlich gesagt, was andere anscheinend nur denken.
Man tut uns nicht integrieren. Ich meine, man redet überall von Integration, aber selbst von Schweizer zu Schweizer klappt die Integration eigentlich recht schlecht.
Zu dem Schluss kommt Theodor Keller, weil er zusammen mit anderen Ferienwohnungsbesitzern, die sich im Verein Vive La Punte organisiert haben, erfolglos bei der Gemeinde angeklopft hat. Er hat wollen, dass die Ferienwohnungsbesitzer einbezogen werden, wenn es um wichtige Sachen wie beispielsweise die Erhöhung der Kurtaxe geht. In der Zeitung Engadiner Post hat der Gemeindepräsident von La Punte auf das aber gesagt, man hätte zwar ein gewisses Verständnis für die Anliegen der Zweitwohnungsbesitzer, aber die Bündner, die unter den Wochen in Zürich leben, können die sich dort ja auch nicht zu politischen Themen äussern. Die Reaktion ist ein Frust für den Vizepräsidenten vom Verein Vive La Punte.
Manchmal habe ich das Gefühl, Mentalität ist so, ihr könnt ja uns das Geld auch nur schicken und daheim bleiben.
Dass die Stimmung bei den Ferienwohnungs- und Ferienhäuslebesitzern nicht nur gut ist, weiss man auch beim Kanton. Gerade im Zusammenhang mit der geplanten Tourismusabgabe spüre ich immer wieder einen gewissen Unmut, sagt der Leiter vom Amt für Wirtschaft und Tourismus, der Eugen Arpagaus.
Ja, das nehmen wir natürlich in Veranstaltungen und wir haben auch war, insbesondere jetzt auch mit der Diskussion über die kantonale Tourismusabgabe, wo wir Zweitwohnungen möchten, auch flächendeckend erfassen. Die Zweitwohnungsbesitzer vor Ort, die fühlen sich irgendwo nicht abgeholt. Sie haben keine Plattform, um ihre Anliegen irgendwo einzubringen.
Einbringen müssen wir sich aber unbedingt, heisst es hier dazu in Arosa. Dort hat es rund 1600 Ferienwohnungen und Ferienhäuser. Und dort haben sich die Betroffenen mit dem Verein Viva Rosa organisiert. Drahtzeuger ist der Zürcher Schorsch Ganz. Er hat selber eine Ferienwohnung und auch er hat öppen einmal das Gefühl, man werde nicht ernst genommen von den Einheimischen.
Das ist natürlich überall so. Ich verstehe eine gewisse Gemeinde von Rosa natürlich, dass sie uns nicht überall einbeziehen will und uns ein bisschen als Einmischer anschauen. Aber man muss eben aufeinander zugehen. Und das haben wir probiert. Wir sind aufeinander zugegangen. Wir versuchen den positiven Dialog. Wir sind noch nicht ganz dort, wo wir wollen, aber wir haben sehr grosse Fortschritte gemacht.
Vor 5 Jahren hat der Schorsch Ganz den Verein der Zweitwohnungsbesitzer in Arosa übernommen. Aus den damals 50 Mitgliedern sind inzwischen 500 geworden. Man trifft sich regelmässig, man diskutiert Probleme, die dann auch zusammen mit den Gemeindebehörden berät werden. Der Dialog funktioniert inzwischen recht gut.
Und das andere ist, dass wir ein Sprachrohr sind gegenüber der Gemeinde oder auch Rosa Tourismus, wo unsere Interessen vertreten werden. Also, wenn übermäßige Belastungen erfolgen, da bringen wir unsere Anliegen vor und suchen Diskussion.
Mit übermäßigen Belastungen meint der Schorsch Ganz zum Beispiel zu viel oder nicht faire Abgaben. Wo Rosa vor rund einem Jahr die Kurtaxe nur für die Zweitwohnungsbesitzer, aber nicht für die Hotel um rund 10% erhöhen, hat sich der Verein gewehrt. Erfolgreich. Es ging aber nicht darum, einfach alles abzulehnen. Man sei durchaus bereit, mitzuzahlen. Man will einfach ein Mitspracherecht und die Gegenleistungen wie die Schneeräumung oder die Infrastruktur bei den Bergbahnen und den Wanderwegen, das müsse einfach stimmen. Beim Amt für Wirtschaft und Tourismus gibt es Lob für den Verein der Zweitwohnungsbesitzer in Arosa. Nachkammer sagen willkommen. Man sieht es dort nämlich gern, wenn die Zweitwohnungsbesitzer und die Einheimischen miteinander reden. Wenn das Gegenteil passiert, Schlagzeilen von den Abzocker aus den Bergen die Runde machen, dann ist das nämlich nicht gerade gute Werbung für Graubünden.
Unzufriedene Ferienwohnungsbesitzer in Graubünden, der Beitrag von Sarah Hauschild war das. Die Appenzeller Kantonalbank hat im 2009, am Jahr der Finanz- und Wirtschaftskrise, erfolgreich geschäftet. Der Eingewinn ist auf über 11 Millionen Franken gestiegen und davon profitiert auch die Innerrhoder Staatskasse, der Sascha Zürcher.
Eine bessere Bilanzsumme, mehr Reingewinn, mehr Bruttogewinn und mehr Kundengelder. Die Appenzeller Kantonalbank hat praktisch überall zugelegt letztes Jahr. Und das trotz der Finanzkrise. Das Erfolgsrezept ist laut der Bank einfach. Man hat das Geld eben nicht in Aktien angelegt und sei darum krisenresistent, heisst es. Dank dem Rekordergebnis wird dem Kanton Appenzell Innerrhoden mit über 7 Millionen Franken so viel in die Staatskasse gezahlt wie noch nie. Der Direktor der Appenzeller Kantonalbank, der Ueli Manser.
Ich gehe davon aus, dass natürlich einerseits der Sekkelmeister Freude hat, wenn er gesamthaft 7 Millionen kann in seiner Erfolgsrechnung verbuchen, einerseits. Aber auf der anderen Seite bin ich überzeugt, dass viele Kundinnen und Kunden das sehr wohl sehen und auch schätzen, dass indirekt als Bewohner von Appenzell-Innerrhoden von dieser Gewinnausschüttung auch kannst profitieren. Durch das können mehr in Appenzell-Innerrhoden, also können mehr der Kanton weiterhin mit den Steuerbelastungen attraktiv sein und konkurrenzfähig.
Der Bruttogewinn hat um über 1 Million auf 20,5 Millionen Franken zugelegt. Und der Reingewinn im letzten Jahr ist um 0,7 Millionen auf 11,3 Millionen Franken geklettert.
Nach einem Herzinfarkt vom Unternehmer Hans Raab gestern Abend zeichnet sich heute aus für das Projekt Melander Fischfarm zu Oberried ab. Das Ganze geht aber nicht ohne Nebengeräusche ab. Von Seite von Hans Raab werden heute schwere Vorwürfe gegen die St. Galler Regierung und Tierschützer laut. St. Gallen, das sei eine Bananenrepublik, heisst es hier etwa. Der Peter Draxler.
Noch während der Hans Raab zu Grabs im Spital liegt, fährt sein Mediensprecher Peter Ziegler schweres Geschütz gegen die St. Galler Kantonsbehörden auf. Das, weil der Kanton einem deutschen Unternehmer gerichtlich verboten hat, an seiner Medienkonferenz persönlichkeitsverletzende Äußerungen gegen den Kantonstierarzt zu machen.
Der Rab hat mich schon, die Verfügung ist am Freitag ergangen, der hat mich am Freitag angerufen, am Sonntag. Er war sehr, sehr empört über die Frau Regierungsrätin Hanselmann, die ja das zu verantworten hat. Und hat gesagt, jetzt werden Sie mir auch den Mund verbieten. Wie kann ich einen Schaden beweisen vor Journalisten, wenn ich über den Schadenserreger, nämlich den Herrn Kantonstierarzt, gar nicht reden darf?
Der Peter Ziegler behauptet heute sogar, die Verfügung sei am Herzinfarkt schuld. Das sei ihm Hans Raab der Rest gegeben, heisst es heute in einer Medienmitteilung. Für Gesundheitsdirektorin Heidi Hanselmann ein unhaltbarer Vorwurf. Sie verteidigt ihr Vorgehen.
Die superprovisorische Verfügung, die haben wir erlassen, weil unzulässige Vorwürfe vermehrt und immer wieder am Kantonstierarzt gekommen sind. Und wir haben ihn darauf hingewiesen, dass er an dieser Medienmitteilung diesbezüglich den Kantonstierarzt nicht darf verunglimpfen oder wenn er es tut, dass es dann einen Buss zur Folge hat.
Die Angst ist nicht unberechtigt. Schon früher hat Hans Raab den Kantonstierarzt immer wieder angegriffen und in dem Stil ist es heute auch weitergegangen. Für den Rabsprecher Peter Ziegler ist der Thomas Giger ein ausgewiesener Dilettant. Überhaupt hegen im Kanton alle Zähne gespannt, zum Fischfarm zu verhindern, sagt er.
Der Herr Raab ist nicht der große Reiche, wie es immer wieder beschrieben wird. Er wollte, so sagt er immer, der Menschheit was geben. Er ist übelst verleumdet worden von einer, sage ich ganz offen, obskuren Tierschutzvereinigung, die auch an St. Galler anführt. Ne? Also wir reden jetzt schon von einer St. Galler Connection.
St. Gallen, das sei eine Bananenrepublik, wo keine Reihe der anderen ein Auge rauspickt. Für den Heinz-Peter Studer von der Tierschutzorganisation Fair Fish ist der Vorwurf absurd.
Ja, man muss sich natürlich schon schmunzeln. Er ist verantwortlich für den Vollzug und unsere Aufgabe als Tierschutzorganisation ist, uns für das Wohl der Fische einzusetzen. Und da ziehen wir natürlich teilweise am gleichen Strick und sind auch froh, wenn wir uns gegenseitig Tipps geben und helfen können. Mit Bananenrepublik hat das überhaupt nichts zu tun.
Trotz der massiven Vorwürfe will der Hans Raab jetzt nicht mehr gerichtlich mit der Kantonsregierung streiten. Sein Mediensprecher Peter Ziegler sagt, er wolle auf die angekündigte Schadenersatzklage von 104 Millionen Franken verzichten.
Der Peter Traxler hat berichtet. Sie hören das Regionaljournal. Morgen gibt es Schnee, nicht so viel, aber immerhin ein bisschen. Mehr zum Wetter und das Wichtigste in der Zusammenfassung dann am 3 Minuten vor 6. Jetzt der Blick auf das Wetter mit dem Thomas Kleiber von SF Meteo.
In den meisten Regionen ist es morgen bewölkt und es schneit etwa die, wobei es an den meisten Orten nur ein Schäumchen gibt. Häufiger schneien tut es im Raum Prättigau Herrschaft an Rosa. Dort gibt es zum Teil bis zu 10 cm neuen Schnee. Nur ganz, ganz wenig Schnee gibt es im Oberengadin. Dort reissen die Wolken vor allem am Nachmittag auf. Und in den Südtälern ist am Nachmittag zum Teil sonnig. Allerdings blasen dort ein starker Nordwind. Und sonst, morgen allgemein auf den Bergen oben, ist es sehr windig. Temperaturen kommen morgen Nachmittag zu Chur auf etwa 0 Grad, in der Surselva und im Engadin auf minus 3 bis minus 6 Grad. Am Freitag gibt es tagdurch ein Gemisch aus sonnigen Abschnitten und dickeren Wolken. Eine neue Portion Schnee kommt dann erst in der Nacht auf den Samstag. Temperaturen kommen zu Chur am Freitag auf etwa plus 2 Grad.
Und da das Wichtigste in der Zusammenfassung. Das Davos wird in diesen Minuten das Weltwirtschaftsforum WEF offiziell eröffnet. Zum 40. Mal geht das dieses Jahr über die Bühne. Es hat sich in dieser Zeit von einem relativ bescheidenen Anlass zu einem Mega-Event entwickelt. Überschatten wird das WEF dieses Jahr aus Bündnersicht vom Tod vom Kantonspolizeikommandant Markus Reinhardt, der sich gestern Morgen offenbar umgebracht hat. Die Bündner Behörden haben dazu für morgen weitere Informationen in Aussicht gestellt. Die vielen Besitzer von Ferienwohnungen und Häusern in Graubünden wollen von Gemeinden und Kanton ernster genommen werden. Gebühren und Steuern zahlen, ohne in der Gemeinde mitreden können, das geht einigen gegen den Strich. Gerade im Zusammenhang mit der geplanten neuen Tourismusabgabe kriegt der Kanton von hier auch einige Reaktionen. So viel vom Regionaljournal Graubünden für heute. Mein Name ist Georg Fromm. Die Sendung finden Sie im Internet regionaljournal.ch. Sie können Beiträge abladen oder die ganze Sendung auch podcasten.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.